Ich freue mich auch auf euch. Ich freue mich heute mal bei euch zu sein, euch am Wort dienen zu dürfen, die Predigt halten zu dürfen. Genau, ganz liebe Grüße aus der Gemeinde in der Landwartenstraße von den Geschwistern dort an euch. Die feiern auch gerade Gottesdienst. Und genau, aber ich freue mich heute bei euch zu sein. Ich habe mir für die Vorbereitung mal auf eurer Homepage die Predigten angehört. So die letzten zwei zumindest, gell? Was euch gerade so beschäftigt. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar der Michael, euer Pastor, ist ein richtig feiner Prediger. Also richtig gut, ich höre dich sehr gerne. Ich glaube, ich werde mir in nächster Zeit öfter mal deine Predigten anhören. Genau. Heute möchte ich euch auch eine Predigt halten, und ich hoffe, ich habe euch nicht nur eine richtige, sondern auch eine wichtige Botschaft mitgebracht, ja. Und wenn ich jetzt dem Michael nochmal das aufnehme von letztem Mal, ist es sogar eine Vier-Sterne-Predigt, die ich euch heute mitgebracht habe. Wenn ihr euch erinnert, es geht nämlich heute um das Evangelium. Wir werden uns heute ein Evangelium anschauen, wo Jesus uns was zeigt. Bevor wir das tun, möchte ich euch aber kurz noch was demonstrieren. Dazu habe ich eine Brille dabei. Ich mal gucken, was ich noch alles dabei habe. Ja, den brauchen wir auch. So, also, vielleicht kennt ihr die Aktion von Arne Backhaus ist die. Da steht ein Blinder auf der Straße und hält ein Schild hoch, auf dem steht: Ich glaube nur, was ich sehe. Ziemlich verrückt, könnte man denken, weil ein Blinder sieht ja nichts. Ja? Aber es ist doch so, viele Menschen leben nach dem Prinzip: Ich glaube nur, was ich sehe. Habt ihr schon mal gehört? Ja. Einige nicken. Genau. Ich glaube nur, was ich sehe. Guck mal, ich hänge das mal hier hin. Super. Und mir ist da eingefallen, eine Geschichte aus der Bibel, die kennt ihr bestimmt auch. Ein Nachfolger von Jesus, der kriegt erzählt von seinen Freunden, Jesus ist auferstanden. Und der sagt dann, nee, 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 das glaube ich nicht. Ich will das erst mit meinen eigenen Augen sehen, bevor ich es glaube. Thomas, ja. Und in der Bibel wird dieser Thomas nicht so gut beschrieben. Er erhält dann den Beinamen der ungläubige Thomas. Ja. Aber ich habe mir so überlegt, naja, kann ich denn nicht verstehen? Also er hat ja gar nichts miterlebt von dem, was ihm seine Freunde erzählen. Nichts hat er davon miterlebt. Und jetzt soll er das einfach glauben? Als Jesus ihm da begegnet später, da sagt er ihm was. Da rügt er ihn sozusagen. Und er sagt ihm nämlich: Jetzt glaubst du, wo du mich gesehen hast. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Was meint Jesus damit? Blindes Vertrauen? Sollen wir einfach alles glauben, was mir jemand erzählt? Also heute sollte das auf jeden Fall. Nein, wir sollen natürlich alles prüfen, ja. Aber sollen wir einfach glauben, was uns jemand erzählt? Es soll heute darum gehen, ich habe die Predigt deshalb wie folgt überschrieben: Blindes Vertrauen im Angesicht Gottes. Ja, so ist der Titel der Predigt. Und den Predigttext finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 9. Wer eine Bibel hat, kann das schon mal aufschlagen. Das ist ein längerer Text. Johannes, Kapitel 9. Aber vorher noch ganz kurz was. Ich weiß, der Michael erzählt auch immer was über die Besonderheiten der biblischen Schriften, das ist auch sehr gut. Johannesevangelium, ganz kurz nur. Johannes, das war ja ein ganz enger Vertrauter von Jesus. Der gehörte so zu dem engsten Kreis. Und er selbst nennt sich in seinem Evangelium der Jünger, den Jesus besonders liebte. Und wenn wir dann so das lesen, was mit ihm auch passiert, Johannes war ganz nah an Jesus dran. Beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl, da lag er an der Brust von Jesus. Bei der Kreuzigung war er der einzige Jünger, der da war. Ja, also er war ganz nah an Jesus dran. Und Deswegen finden wir bei ihm auch ganz viele Details, die wir sonst nicht finden. Und, das hast du letzte Woche auch gesagt, Johannes zeigt Jesus in einer ganz besonderen Art und Weise, nämlich im Gegensatz zu den anderen Evangelien, er zeigt Jesus als der Gottessohn, der mit dem Vater eins ist, gleich ist wie Gott der Vater. Und dann finden wir im Johannes zum Beispiel die 7 Ich-Bin-Worte, kennt ihr ja vielleicht. Und, aber warum sagt Jesus das eigentlich, immer diese Ich-Bin? Der Gott des alten Volkes Israels hat sich Mose ja auch vorgestellt, wo Mose ihn gefragt hat, wie heißt du eigentlich am brennenden Dornbusch? Und da hat er gesagt, ich bin, der ich bin. Ja, also das ist der Name Gottes und Jesus benutzt es und sagt immer, ich bin. Oft. Dann sagt er, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Oder Johannes 8, das ist ein Kapitel vorher, da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Dunkelheit, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Jesus sagt ganz oft dieses Ich bin und erregt ziemlich viel Widerstand bei den religiösen Führenden. Jetzt schauen wir mal Kapitel 9, da kommt auch Widerstand. Schlagen wir das mal auf, Johannes Kapitel 9. Und dann lese ich euch das mal vor. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh hin zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen. Und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann denn jetzt? Fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Fragten sie. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um über sich selbst Auskunft zu geben. Sie gaben diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit. Gib Gott die Ehre, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwidert der Geheilte. Aber eines weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe euch doch schon gesagt, entgegnete er, aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch sein Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir sind dagegen Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt? Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Er suchte ihn auf und fragte, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sag mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder und betete ihn an. Langer Text. Danke für eure Geduld. Aber ich dachte, es ist mal gut, den Ganz zu hören. Ja, nicht einzelne Teile, sondern mal die ganze Geschichte, wie die so passiert ist. Und wir befinden uns also gerade im Winter ist das so kurz vor dem Tempelweihfest in Jerusalem. Jesus geht an dem Tempel vorbei und sieht diesen blinden, blind geborenen Mann. Und die Jünger sind mit Jesus ja unterwegs und die sehen den auch und kommen so ins Grübeln, denken nach, fragen sich, was ist mit dem? Und die Pharisäer, die sagen das ja später, er ist ganz und gar in Sünden geboren. Die glauben also, diese Krankheit, die dieser Mann hatte, ist eine Strafe Gottes für seine Sünde. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Ist interessant, oder? Dass Gott manchmal die Dinge anders sieht als wir. Und was sagt Jesus? Er sagt, an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Die Macht Gottes, das, was Gott, der Vater, tun kann. Und die zentrale Frage, die in diesem Text kommt, die stellt Jesus am Ende dem Mann, der geheilt ist. Da fragt er ihn nämlich, glaubst du an den Menschensohn? Menschensohn, so bezeichnet sich Jesus oft selbst. Das ist ein alttestamentarischer Titel für den Messias. Und er fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Und ich denke, diese Frage, deswegen habe ich auch so groß geschrieben, gilt auch uns heute und gilt dir. Ich sage einfach mal du. Glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an Jesus? Als gute Christen nicken wir jetzt. Aber was bedeutet es denn? Ich will mal noch einen Schritt vorher gehen. Was bedeutet denn eigentlich Glaube? Mal eine Frage. Was heißt denn Glauben? Ich meine, wir glauben alle. Ne? Ich glaube schon. Glaube. Glaube hat, irgendwie gar kein Gewicht mehr. Ich habe mal geguckt, wie oft ich das Wort Glaube benutze in meinem Sprachgebrauch. Nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Arbeitsstelle oder so. Oh, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich deine Predigt mal hören werde. Wahrscheinlich. Vielleicht. Ja. Aber das ist so irgendwie wie so ein Konjunkt. Also ja, vielleicht. Ja. Ich glaube schon. Und so denken die Leute auch über Glauben. Aber Glaube hat viel mehr zu bedeuten. Ja, das Wort Glauben steckt viel mehr drin. Ihr seid ja gut in biblischen Sprachen, habe ich schon mitgekriegt. Ja, ihr könnt ja alle Sprachen lesen. Pistis heißt es, ja. Das griechische Wort Pistis. Glaube heißt Vertrauen. Ja, das ist eigentlich gleichzusetzen. Es geht nicht nur darum, was zu vermuten, sondern jemandem zu vertrauen. Ja, also es ist keine Theorie, sondern es ist etwas ganz Praktisches. Glaube ist etwas Praktisches. Nicht nur meine Gedanken, sondern das, was ich tue. Nur wenn ich jemandem glaube, dann tue ich doch auch etwas im Vertrauen darauf, oder? Ich musste da an eine andere Person aus der Bibel denken, an Petrus. Und Petrus, der war doch mal unterwegs mit den anderen Jüngern in einem Boot. Und da sieht er Jesus auf dem Wasser und da sagt er: Herr, wenn du es bist, dann ruf mich heraus. Jetzt ruft Jesus ihn, ja, sagt: Ja, komm. Und dann finde ich das cool, was Petrus macht, nämlich auf das Wort von Jesus hin tut er das. Er vertraut darauf, dass Jesus wirklich auf dem Wasser stehen kann und ihn auch da hält. Und er tut diesen Schritt aus dem Boot, aus dem sicheren Boot, auf das unsichere Wasser. Ja? Und da merkt er, der Glaube trägt mich. Oder besser, Jesus, der hinter dem Glauben steht, trägt mich. Und wir merken an dieser Geschichte von Petrus, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist ein totaler Humbug. Glaube ist immer auf etwas ausgerichtet, was noch nicht da ist. Ja, auf die Zukunft. Etwas, was ich im Glauben ergreifen kann. So wie Petrus das dargetan hat. Ja. Im Römerbrief heißt es dazu passend, Römer 8, Vers 24, die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Könnte man auch austauschen mit Vertrauen oder Glaube. Wir glauben an etwas, was wir noch nicht sehen. Aber zugegebenermaßen fällt es uns doch oft schwer, oder? So dieses Vertrauen auf das Ungewisse, auf die Zukunft, die ich noch nicht in den Händen halte. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum ist es so, dass es mir oft so schwer fällt? Und ich denke, dass wir Menschen oft verletzt worden sind von anderen. Denen haben wir unser Vertrauen geschenkt und die haben es zerbrochen. Ja, die haben uns fallen lassen. Und deswegen fällt es uns so schwer zu vertrauen. Schritte im Glauben zu gehen, ich werde schon getragen. Und meiner kleinen Schwester ist das mal so passiert. Die war mit der Familie, wir waren Urlaub gewesen und sie war noch klein, sie war noch so ein Kind, so wie die Kinder, die gerade hier vorne waren. Und mein Cousin hat so neben ihr gesessen, sie saßen da so an so Steinufer oder sowas und er sagte zu ihr: Komm, lass dich mal fallen, ich fange dich auf. So kennt ihr ja, ne? So diesen typischen, so den Glaubenstest. Ne? So, lass dich fallen, ich fange dich auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das so machen würdet. Kommt vielleicht drauf an, wer hinter euch steht, ne? Meine Schwester war noch klein, ein Kind. Kinder haben Vertrauen. Sie macht es, lässt sich nach hinten fallen. Mein Cousin war gerade so in der Pubertät, denkt sich, ich mache einen Spaß und gehe mal zur Seite. Und dann fällt sie hinten auf diese Steinkanten und schürft sich den ganzen Rücken auf. Und dann ist es ja klar, dass ihr Vertrauen angeknackst war seitdem. Wenn ihr jemand was sagt, dass sie sagt, ja, ja, klar, das wird schon stimmen. Aber Kinder haben noch dieses Vertrauen. Wir haben dieses kindliche Vertrauen irgendwo auf dem Weg verloren, denke ich mal, die meisten von uns. Kinder haben noch dieses Vertrauen. Die wissen so tief in ihrem Herzen, mein Papa ist immer da für mich. Ich habe jetzt mal Papa genommen, ja, weil ich selber gerade einer geworden bin. Mein Papa ist immer da für mich. Mein Papa ist der Stärkste. Mein Papa kann alles. So, das ist so dieses Vertrauen, was kleine Kinder haben. Und so sollte es doch uns auch gehen, oder? Wenn wir an unseren Papa, unseren Vater im Himmel denken, sagen, mein Vater kann alles, steht ja sogar in der Bibel drin, oder? Also, er hält mich fest, er lässt mich nicht fallen. Ich kann ihm vertrauen, Schritte ins Ungewisse hineingehen. So sollte es uns eigentlich gehen. Und deswegen sagt Jesus an einer Stelle auch, werdet wie die Kinder. Ja, die vertrauen einfach. Ja. Die können sich das gar nicht vorstellen, dass sie jemanden fallen lässt. Und wenn es dann passiert, dann haben wir den Salat. Dann ist das Vertrauen nämlich kaputt. Also, Petrus hatte war ja im Boot und er hatte dieses kindliche Vertrauen auf einmal. Hatte er und gesagt, ja, ich habe mit Jesus schon so viel erlebt, ich glaube, wenn er mich ruft auf das Wasser, ich werde gehen und ich werde nicht untergehen. und hat es erlebt. Aber wir sind ja nicht bei Petrus, sondern bei diesem Blinden. Und jetzt die Frage, was war denn das Besondere an seinem Glauben, an seinem Vertrauen? Dazu bräuchte ich mal einen Freiwilligen, der mir vertraut. Wer vertraut mir? Ah, guck mal, da kommt einer, super. Okay, pass auf. Ich sag dir jetzt mal, du darfst dich dann gleich wieder setzen. Wir werden die Szene mal nachspielen mit diesem Blinden. Ja? Und ich habe dazu was vorbereitet. Hier ein bisschen Erde dabei. Ja? Und ich werde, ne, also Jesus, als Jesus ihn sah, dann spuckte er auf den Boden. Ich mache das mal vor. So, und jetzt spielen wir das mal nach. Du darfst die Augen dann schließen. Okay? Okay, ich mache dann so und dann wirst du wieder sehend. Okay, dann schließ mal deine Augen. Okay. Also, und Jesus spuckte auf den Boden. Und dann nahm er und schmierte ihm das auf die Augen. Und bist du wieder sehend? Du darfst wieder sehend. Alles klar.
Wie sehe ich aus?
Es war nur ganz wenig, ich habe das meiste noch hier. Jetzt mal eine ganz Frage. Hast du geglaubt, dass ich dir die Erde auf die Augen schmiere? Ja? Oh, okay. Dann bist du aber mutig. Okay, aber du darfst dich wieder setzen. Ja. Danke, war nur ein kleines Beispiel. Ja. Also, sehr mutig habt ihr hier, Leute. Also, der Bettler musste Jesus auch so vertrauen. Jetzt die Sache mit dem Spucke und Erde und sowas war damals gar nicht so schlimm. Ja, ich habe da nachgelesen, Speichel galt damals zu der Zeit als ein Heilmittel. Ja, das haben die wohl öfter so gemacht. Und also das war gar nicht so das Problem. In einem Kommentar hieß es sogar, Achtung, der Speichel war ein Ausdruck der liebevollen Zuneigung. Heute ein bisschen anders, ja. Aber das war nicht das Problem, wie wir es jetzt finden. Aber der Bettler musste Jesus anders vertrauen. Was war nämlich, nachdem er diesen Brei auf den Augen hatte, da hat Jesus ihm gesagt, geh und wasch dich. Ja, wo? Beim Teich Siloa oder Shiloa oder so. Und jetzt könnte man denken, naja gut, die waren beim Tempel, dann hat Jesus gerade ihn zu dem nächsten Teich geschickt. Er sagt, so, jetzt geh und wasch dich. Schauen wir uns die Karte an von Jerusalem. Seht ihr da oben den Tempel? Ganz dort unten, das ist der Teich von Siloa, wo Jesus ihn hingeschickt hat. Ja? Also nicht gerade so um die Ecke, sondern er musste durch die ganze Stadt erstmal durch. Und jetzt habe ich mir so gefragt, war der schon mal da? Wusste der überhaupt, wo das ist? Oder musste der sich so durchfragen? So, ne? Entschuldigung, wo geht's denn jetzt zum Teich von Siloa? So vortasten, bis er mal da ist. Und das Ganze mit diesem Brei, mit Spucke von Jesus auf den Augen. Und ich weiß nicht, das war eigentlich so ein Glaubensweg für ihn. Ja, er hätte ja auch einfach sagen können, ach, du, das reicht mir jetzt, hier, das hat doch keinen Sinn, ich wisch das weg, ne, und setze mich wieder an den Platz beim Tempel. Ich dachte, Jesus wird mich so heilen, aber naja, hat er wohl nicht gemacht. Und es gibt ja andere Geschichten von Jesus, da kommen Leute zu ihm und er spricht nur ein Wort und sie sind geheilt. Ne? Bei diesem Bettler, bei dem Blinden, war es anders. Jesus schickt ihn auf den Weg bis zu dem Teich. Und er muss auf diesem Weg einen Glaubensschritt nach dem anderen tun. Sagen, okay, ich glaube, dass es was bringt, jetzt, wenn ich mich dort wasche. Gibt es noch andere Geschichten in der Bibel, die ähnlich sind, ne? Also Glauben heißt praktisches Tun, praktische Schritte, Schritte im Vertrauen gehen. Und ich finde das schön, ich kenne jetzt so ein bisschen, was bei euch in der Gemeinde passiert. Ihr seid auch gerade dabei, Glaubensschritte zu tun. Ja? Ich habe gehört, ihr habt jetzt einen neuen Jugendpastor angestellt, dann seid ihr dabei, ein neues Gebäude vielleicht oder ja, das da zu bauen. Das ist ein großer Glaubensschritt. Jetzt vorhin, was war da gerade noch? Jonathan, du bist auch dabei, einen Glaubensschritt zu tun. Ja? Das ist nicht, du weißt ja gar nicht, was in Afrika da ist. Und ich finde das super. Will ich euch Mut machen? Wir leben im Glauben. Das heißt, wir müssen auch Glaubensschritte gehen, um neue Dinge, die Gott vorbereitet hat, zu ergreifen. Oh, guck mal, ich bin geheilt. Also, da will ich euch Mut machen. Und ich weiß ja nicht, kenne ja nicht eure persönliche Geschichte, deine persönliche Geschichte. Vielleicht ist bei dir auch gerade Glaubensschritt dran, wenn du jetzt in die nächste Woche gehst, was da auf dich zukommt, Ungewissheit. Will ich dir Mut machen. Mit Jesus, geh mit ihm einen Glaubensschritt. Ja? Er hat was Gutes vorbereitet für dich. Ich habe noch Zeit. Eine kurze Randbemerkung, weil das fand ich ganz interessant. Jesus spuckt auf die Erde und macht einen Lehmklumpen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum er gerade das macht? Warum er, also, okay, Speichel galt als Heilmittel, okay. Aber ich habe was gelesen, und zwar, dieser Lehmklumpen, das war ein sogenannter Pleos, also so steht das da drin, ein Pleos, und das steht für Schlamm, Dreck, Kot und Lehm. Also nichts Besonderes. Aber da sehen wir, wie Gott anders ist als wir. Wie er aus etwas nichts Besonderem etwas Besonderes macht. Aus Dreck etwas Besonderes macht. Und wer sich gut in der Bibel auskennt, weiß, Gott hat es schon mal so gemacht. Ja? Ganz am Anfang der Zeit. Und Irenäus, der Kirchenvater, der schreibt dazu, Gott nahm Schlamm von der Erde und bildete den Menschen. Deshalb spie auch der Herr auf die Erde und machte einen Kot und strich ihm über die Augen, indem er auf diese Weise hinwies, wie der Mensch ursprünglich gebildet war. Also Jesus zeigt auch in diesem, dass er Schlamm macht und jemanden heilt, dass er und der Vater eins sind. Cool, oder? Wie Jesus das macht. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt. Ah ja, das hatten wir noch. Ein Glaubensweg, Glaubensschritte. Zweiter Punkt, warum vertraute der Blinde? Warum hast du mir vorhin vertraut? Oder du hast vertraut, aber du hast gedacht, ich kann nichts verlieren, gell? So, oder? Okay, einen vertrauensvollen Eindruck. Ich dachte mir auch, danke. Ich dachte mir, es muss ja irgendeine Grundlage da sein, oder? Warum ich jemandem vertraue? Wem vertraue ich denn? Ich vertraue doch den Leuten, wo ich weiß, die kennen mich, die mögen mich, die lieben mich, die wollen nur mein Bestes, ja? Die wollen mich nicht reinreiten. So Leuten vertraue ich. Deswegen, man könnte sagen, Liebe ist die Grundlage für Vertrauen. Und jetzt dieser Bettler, dieser Blinde, der kannte Jesus ja gar nicht, steht ja im Text, der kannte gerade so seinen Namen, der Mann, der Jesus heißt. Er kannte Jesus nicht, aber er hat diese Liebe, Jesus hat ja die Liebe verkörpert, die Liebe Gottes. Und er hat diese Liebe irgendwie gespürt. Er hat gewusst, okay, dieser Jesus, dem kann ich vertrauen. Der wird mich nicht hier dreimal durch Jerusalem schicken, dass alle über mich lachen oder so, sondern der meint es gut mit mir. Ja, also Liebe ist die Grundlage und der Blinde hat es gespürt. Ich wünsche mir, dass Menschen das an uns spüren, die Liebe, dass sie uns Vertrauen schenken, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht kennen, aber einfach merken, ich gebe dir Vertrauen. Du strahlst eine Liebe aus. Ja? Und wir müssen das auch verstehen, wenn wir Gott vertrauen wollen. Gott liebt uns. Kann man die ganze Bibel überschreiben. Die ganze Bibel ist durchdrungen von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Ich habe nur ein kleines Beispiel da mitgebracht. Beim Propheten Zephania, Altes Testament, da lesen wir, Zephania 3,17, denn der Herr, dein Gott, wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Befreundeter Pastor von mir, der sagt immer gerne, wir Christen, wir haben einen menschenverliebten Gott. Und das stimmt. Wir haben einen menschenverliebten Gott. Ihr wisst ja, was der Unterschied ist zwischen einem, der liebt und einem, der verliebt ist. Ja. Klar, man könnte jetzt sagen, Liebe ist wichtiger, aber verliebt, wer war schon mal verliebt von euch? Komm, ein paar waren schon mal verliebt, oder? Ja. Also wenn man verliebt ist, sage ich jetzt mal von meiner Erfahrung, dann sieht man den anderen und denkt, boah, so eine tolle Person, ja, und sieht nur das Positive, nur das Gute an dem anderen. Und die anderen Dinge, dann kommt dann der Freund und sagt, ja, aber hast du das mal erkannt und das? Sagt, nee, das stimmt nicht, der ist super, ja. So ist man verliebt. Und Gott ist verliebt in uns, sage ich mal, ja. Klar, er liebt uns, aber er ist verliebt in uns. Warum? Prüft das, redet mit Michael. Aber so denke ich, Gott sieht uns und er sieht nichts Schlechtes in uns. Ja? Na, es gibt schlechte Dinge. Ich habe Fehler, na klar. Aber Gott sieht es nicht. Ja? Gott sieht all das Zerbrochene in mir schon wieder geheilt. Er sieht mich durch Augen der Liebe, durch das Kreuz. Wenn ich denn mit Jesus verbunden bin, an ihn glaube, sieht Gott all das Schlechte, was in mir ist, durch das Kreuz nicht mehr an. Ich habe es jetzt so christlich formuliert, dann findet man es gut. Aber ich glaube, Gott sieht uns so, wie wir bei ihm sein werden in Ewigkeit. So sieht Gott uns jetzt schon. Natürlich, wir müssen arbeiten an uns, ja, das stimmt, aber Gott liebt uns, ist trotzdem verliebt in uns. Und er sagt, du bist super. Ja? Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir denken oft, Gott ist böse mit uns, aber das stimmt nicht. Ja? Das ist nicht die Botschaft, die wir in der Bibel lesen. Also, warum vertraute der Blinde, das haben wir noch nicht, weil er von Jesus geliebt wurde. Genau, ich hatte erst die Predigt, wollte ich nennen, blindes Vertrauen in die grenzenlose Liebe Gottes. Man könnte es auch andersrum schreiben, grenzenloses Vertrauen in die blinde Liebe Gottes. Ja, aber Gott liebt uns so, wie ein Verliebter. Ja? Und da dürfen wir uns drüber freuen. Also, dritter Punkt. Warum vertraute der Blinde? Er wurde von Jesus geliebt. Er hatte nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Der Blinde wusste, okay, mein ganzes Leben, niemand konnte mir bis jetzt helfen. Ich bin immer noch blind, ja, und keiner kümmert sich um mich. Und wenn ich jetzt diesem Jesus vertraue, und er hat ja gemerkt, okay, der strahlt irgendwie Liebe aus, dann kann sich mein ganzes Leben verändern. Und das hat sie auch getan, weil er Jesus vertraut hat. Schritte des Glaubens, des Vertrauens gegangen ist. Und das möchte ich uns einfach heute auch zusprechen und sagen, wenn wir Jesus vertrauen, dann können wir alles gewinnen. Alles das, was Gott vorbereitet hat. Unser Leben kann sich verändern. Und ich bin gespannt, Jonathan, wenn du wieder mal erzählst, wenn du wieder hier bist, was Gott da getan hat. Ja? Aber so gilt das für jeden von uns. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, Schritte im Vertrauen gehen, dann merken wir, wie Gott etwas tut. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Vertrauen gegen Widerstände. Das war jetzt sehr ausführlich, haben wir gehört, Johannes 9. Gerade so diese Streiterei zwischen dem Geheilten und den ganzen anderen. Es ist also richtig, gibt es da Diskussionen hin und her. Erst sind es die Nachbarn, seine Bekannten, und dann die Pharisäer, die besonders gelehrten, religiösen Leute. Und die sollen dann klären, was hat es jetzt damit auf sich. Und ab Vers 13 gibt es so ein richtiges Gerichtsprozedere, könnte man sagen. Ja? Dann fragen sie erst den Blinden, wer hat dich geheilt? Wie ist das passiert? Was kommt dann? Dann fragen sie seine Eltern, ist das euer Sohn? Ist er wirklich blind gewesen von Anfang an? Und dann fragen sie wieder den Blinden oder den Geheilten dann. Also richtig lang geht es da hin und her, die ringen miteinander. Und dann gibt es eine Gruppe bei den Pharisäern, die sagen, dieser Jesus, der das gemacht hat, das ist ein Sünder. Denn, was war die Begründung? Er hält ja den Sabbat nicht. Wie kann jemand, der nicht sich an Gottes Wort hält, kein Sünder sein? Und es ist interessant, das macht Jesus ja öfters mal, provokativ, dass er den Sabbat bricht. Ja? Und lustig, wie er das macht, was hat er denn jetzt gemacht wieder? Er hat auf die Erde gespuckt und hat halt Klumpen gemacht. Und es gibt 39 Dinge, habe ich wohl gelesen, die verboten waren, am Sabbat zu tun. Und eins dieser Dinge war, kneten, einen Teig herstellen. Das war verboten. Und deswegen haben die Pharisäer gesagt, Jesus, das ist ein Sünder, der sowas macht. Ja. Aber genau, Jesus hat das manchmal so ein bisschen lächerlich gemacht. Er hat gesagt, hey, das ist doch jetzt nicht wichtig, oder? Ob ich jetzt hier einen Klumpen gemacht habe. Wichtig ist doch, dass jemand geheilt wurde. Und die Pharisäer sind aber so in ihrem Glauben gefangen, dass Jesus ein Sünder ist, dass es immer stärker wird, was sie ihm entgegenhalten. Ja, es gibt dieses wir wissen, sagen die ganz oft, wir wissen. Sagen sie erst, wir wissen nicht, wo er herkommt. Wir wissen, er ist nicht von Gott. Wir wissen, er ist ein Sünder. Also halten sie ihm das sehr stark entgegen. Und das ist mir nochmal wichtig geworden, Wissen trennt uns oftmals von Gott, weil wir immer auf unser Wissen pochen, sagen, ich weiß doch, dass es so ist. Heute, wir Menschen, das Wissen trennt viele von Gott, weil sie sich alles selbst erklären und Gott wegerklären. Aber auch wir, mein Wissen, was ich weiß, was hat das für eine Bedeutung? Es geht letztlich nicht um das Wissen, sondern es geht um die Beziehung, die ich zu Jesus habe. Deswegen, auch wenn ihr Predigten hört, ich habe auch gedacht, oh, es sind viele so Wissenssachen. Das war damals so. Das ist gut zu wissen. Aber das Wichtigste ist, dass mein Herz mit diesem Schöpfer, mit diesem Jesus verbunden ist. Das ist das Wichtigste. Genau. Also, die Pharisäer, die wissen ja viel. Das sind ja die Schriftgelehrten auch, so, ne, die alles wissen. Und die sagen dann, so muss das sein. Und jetzt kommt dieser Bettler, der wahrscheinlich Analphabet ist und keine Ahnung was, ja, wie soll der lesen und schreiben gelernt haben. Und dann hält er ihnen einfach nur was entgegen und sagt Folgendes. Ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins nur weiß ich. Ich war blind, jetzt kann ich sehen. Ganz einfach. Er sagt einfach nur das, was Jesus in seinem Leben getan hat. Ja. Und hält diesen hochgeachteten Gelehrten das entgegen. Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist, aber er hat mir das Leben gerettet. Er hat mich geheilt von meiner Blindheit. Und wir lesen von seinen Eltern, wie die Angst hatten vor den Pharisäern und wie die gesagt haben, fragt ihn selber. Ja? Warum hatten die Angst? Weil sie wollten nicht ausgeschlossen werden aus der Synagogengemeinschaft. Wollten sie nicht ausgeschlossen werden? Fragt ihn selber. Der Blinde allerdings hatte diese Angst nicht. Der war ja wahrscheinlich noch gar nicht in der Gemeinschaft drin. Und er bekennt sich einfach zu Jesus. Hat keine Angst, dass diese Pharisäer oder wer auch immer ihm was tut, sagt, hey, dieser Jesus hat mich geheilt, hat mir das Augenlicht wiedergegeben. Warum soll ich jetzt mich nicht zu ihm bekennen? Warum soll ich Angst haben vor dem, was du mir tun kannst? So sagt es der Pharisäer. Und dann sagen die Pharisäer, gib Gott die Ehre. So steht das in eurer Bibel drin. Ja? Gib Gott die Ehre. Und das war so ein Schwur aus dem Alten Testament, ein Schwur, wenn du jetzt nicht das widerrufst, was du gerade gesagt hast, dann bist du von Gott abtrünnig. Dann verehrst du nicht nur Gott allein. Also gib Gott die Ehre heißt, jetzt widerruf das, was du gesagt hast. Und was tut er? Er kann nicht widerrufen, weil es ist ja passiert. Er sagt, nein, ich war blind geboren, Jesus hat mich geheilt, mir die Augen geöffnet. Und interessant, wie verbohrt die Pharisäer sind, dass sie das nicht erkennen. Ja, weil im Alten Testament, wo sie ja das eigentlich alles wissen, da steht beim Propheten Jesaja, sagt Gott, meinen Auserwählten mache ich zum Licht der Heiden, dann werden die Augen der Blinden geöffnet werden. Also das war eigentlich ein Zeichen für den Messias, was Jesus getan hat. Viele Dinge, die Jesus getan hat, waren Zeichen für den Messias. Aber die Leute, die viel wissen, haben das irgendwie nicht begriffen, weil sie sich das anders vorgestellt haben vielleicht. Ja? Aber genau. Und der Geheilte, der Blinde, der bleibt dabei, sagt, nein, Jesus hat mich geheilt. Und wie kommt es dann? Was passiert? Die Pharisäer rasten aus und stoßen ihn von sich weg. Ja? Sie verstoßen ihn. Er ist also aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und wo ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, dieser Geheilte ist ein Vorbild für alle uns Christen, ja, wie er zu Jesus steht, wie er sich zu Jesus treu bekennt, egal was andere tun, ja, wo ihr den ausschließen. Und dann habe ich gedacht, wie bereit bin ich denn, zu Jesus zu stehen, mich zu ihm zu bekennen, wenn da vielleicht auf der Arbeit oder sonst wo Dinge geredet werden? Halte ich dann lieber den Mund und ziehe mich raus? Oder sage ich, hey, Leute, worüber redet ihr? Dieser Jesus hat mir das Leben gerettet, mich dazu zu bekennen. Wisst ihr, auch ich war mal blind, aber Jesus hat mich geheilt, hat mir heute gesehen. Ich war tot, aber Jesus hat mir ein neues Leben gegeben. Jesus hat mir so viele Dinge geschenkt, auch ganz profane Dinge, ja, wo ich so sage, das ist ein Wunder in meinem Leben, dass wir jetzt eine Tochter haben. So viele Dinge, wo ich sage, das kommt alles von dem Schöpfer, der mich liebt. Und ich will mir das auch selber vornehmen, zu sagen, hey, und wenn irgendwo darüber geredet wird, dann will ich nicht einfach den Mund halten, sondern will was dazu sagen. Sagen, in meiner Schlichtheit. Ja, einfach sagen, ist Jesus bla bla bla? Das weiß ich nicht. Ich weiß das schon, aber Jesus hat mir das Leben gerettet. Und in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, mein Chef auf der Arbeit, der sagt immer so, wenn er in Rage ist, eigentlich so, wenn er sich über irgendwas aufregt, dann sagt er immer, ach du lieber Gott im Himmel. Das ist so sein Spruch, den höre ich am Tag 4, 5 Mal aus dem Büro dann. Ach du lieber Gott im Himmel. Und ich habe mir gedacht, nächste Woche, dann gehe ich einfach mal zu ihm hin und sage, ja, was haben Sie oder über wen reden haben Sie? Ich weiß noch nicht, wie sage ich es ihm dann. Ich werde auf jeden Fall zu ihm hingehen. Und dann hoffen, dass Jesus mir die richtigen Worte gibt. Ja? Und so, es gibt so viele Dinge, wo Leute einfach irgendwas reden, auch über Jesus. Lasst uns da bekennen, wie der Blinde. Dann wird nämlich unser Glaube nicht nur ein unrelevanter Glaube, sondern dann ist es relevant in dieser Welt, bekommt es mehr Gewicht. So, letzter Punkt. Wem sollen wir vertrauen? Ich hoffe, ihr wisst es, wem wir vertrauen sollen. In unserer Welt wird oft um das Vertrauen geworben. Politiker, andere werben um unser Vertrauen. Menschen sind Menschen und irren immer wieder. Trotzdem möchte ich euch auch ermutigen, auch Menschen zu vertrauen. Ja? Menschen, die ihr kennt. Aber wir sollen dem Wort Gottes vertrauen. Ja? Wie heißt es? Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte bleiben in Ewigkeit bestehen. Und was er sagt, das hält er und das tut er. Amen. Amen, ich bin noch nicht ganz fertig. Jesus wird im Johannesevangelium ja als das Wort Gottes bezeichnet. Erinnert euch vor 2 Wochen. Mit was für einem Titel wird er bezeichnet? Könnt ihr euch noch erinnern? Logos, genau, Logos. Ich habe es mir erst vor kurzem angehört. Also Jesus, das Wort Gottes, und deswegen ist es auch so wichtig, ihm zu vertrauen. Deswegen vertraute der Blinde ihm, was er gesagt hat. Und deswegen war das Problem beim Thomas auch nicht, dass er seinen Freunden nicht geglaubt hat, sondern dass er dem Wort Gottes, Jesus, was er vorhergesagt hat, was in den alten Schriften schon für ihn gestanden hat, dass er das nicht glauben wollte. Deswegen vertrauen wir diesem Jesus. Ja. Und ich hoffe, du tust es. Und du gehst Schritte im Vertrauen auf Jesus. Er wird dich nicht fallen lassen. Er hält dich fest. Im Johannes 6, da heißt es, da sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und der Blinde konnte das erleben. Die Pharisäer haben ihn rausgeschmissen. Und dann heißt es, als Jesus ihn gefunden hatte. Das heißt, Jesus hat ihn gesucht, hat ihn gefunden. Und dann hat er ihn aufgenommen in seine Gemeinschaft. Ja. Und so ist mein Gott, so ist unser Gott. Der sucht uns, er will mit uns Gemeinschaft, er will uns aufnehmen, will uns heilen, will uns unsere Blindheit wegnehmen, ja, und will, dass wir im Vertrauen mit ihm Schritte gehen. Noch hier so ein schönes Bild zum Abschluss. Jesus ist das Licht der Welt. Wir feiern das jetzt im Advent. Und er kann uns Blindheit wegnehmen. Ja? Und er kann uns Ohren zum Hören, Augen zum Sehen geben und seine Realität, dass wir das sehen, was er sieht. Also möchte ich uns einladen, Schritte im Vertrauen zu gehen, auch in die nächste Woche und in diese Adventszeit. Und noch ganz kurz am Ende, finde ich super, dass ihr diesen Stand macht am Weihnachtsmarkt. Das ist auch ein Glaubensschritt. Ja? Und will ich euch ermutigen, da vielleicht auch dabei zu sein. Vielleicht komme ich auch mal vorbei. Ja, das auch wirklich das zu bekennen, ja, sagen, Herr Jesus hat mir das Leben gerettet. Und da möchte ich euch einfach nur dazu ermutigen und mich selber auch, weil ich weiß, ich brauche auch immer wieder Mut, das zu tun. Danke für eure Aufmerksamkeit. Amen.